ARD. MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu dieser weiteren Bach-Episode, in der wir heute das Kapitel Mühlhausen und Bach abschließen. Ja, mit dieser Ratswahlkantate hatte es Johann Sebastian Bach im Februar 1708, man kann wirklich sagen, allen gezeigt. Eine spektakuläre Musik für Mühlhausen, und durch den anschließenden Druck konnte man auch überregional wahrnehmen, was für ein Musiker da in der freien Reichsstadt Mühlhausen wirkte. Eigentlich beste Startbedingungen für eine längere Amtszeit, zumal Bach offenbar auch zum Stadtrat gute Beziehungen pflegte. Allerdings blieb Bach gerade mal ein Jahr in Mühlhausen, und wir wollen heute diesen Abschied mal thematisieren. Vorher aber mal seine Kernkompetenz betrachten. Also Kernkompetenz, das ist natürlich Bach als Organist und Orgelfachmann. Denn kaum ist er da in Mühlhausen, mäkelt er, will ich mal sagen, an einer an sich wirklich guten Orgel oder sogar sehr guten Orgel herum, die er noch besser haben will. Oder Michael, wie sieht's aus?
Ja, ich würde mal sagen, lieber Bernhard, größer, schneller, lauter war vielleicht seine Idee. Also tatsächlich, die Blasiuskirche hatte an sich eine schöne, große Orgel. Die Historie ist die, gebaut irgendwann 1560er Jahre von einem gewissen Jost Pape, dann umgebaut 1676, und zwar wirklich sehr grundlegend, von Jost Schäfer, bekannter thüringischer Orgelbauer, und dann erweitert von Johann Friedrich Wender, demjenigen, der auch die Arnstädter Orgel Bachs bereitet hatte, 1689 bis 91. Wender hatte auch seine Werkstatt in Mühlhausen. So, und das war auch, kann man fast sagen, eigentlich ein Teilneubau. Ja, und dadurch war das Instrument an sich schon relativ stark. Zwei Manuale, ich glaube insgesamt 29 Register. Aber das reicht dem Bach nicht, sondern er kommt im Februar 1708 mit einer wirklich sehr aufwendigen Neudisposition, die also das ganze Orgelwerk erweitert. Es soll ein drittes Manual dazukommen. Es soll ein Glockenspiel dazukommen. Wir können noch ein bisschen weiter gleich mal reinschauen. Es ist jedenfalls ein sehr, sehr kostenintensiver Vorschlag an diesem 21. Februar. Und das Timing, würde ich mal sagen, hätte nicht besser sein können, weil genau zwei Wochen vorher war ja die Ratswahlkantate aufgeführt worden.
Wir haben eben noch ein Stückchen daraus gehört.
Und da gibt es ja auch diesen einen Satz, in den hören wir jetzt nochmal hinein. Da fällt uns ja vielleicht etwas auf. Lass uns hören.
Ich will umkehren.
war ein bisschen suggestiv jetzt. Es fällt natürlich etwas auf. Die Orgel spielt hier solistisch.
Ja, und das ist wirklich alles andere als normal in dieser Zeit. Sie ist nicht einfach nur das Continuo-Instrument in der Kirchenmusik, sondern bekommt selber eine tragende Rolle. Also sie tritt ja gewissermaßen in ein Duett ein mit dem Sänger. Und das war wirklich für diese Zeit enorm innovativ. Und tatsächlich, wenn wir uns jetzt anschauen hier in diesem Dispositionsvorschlag, heißt es dann zum Beispiel auch Punkt 7, er wünscht sich ein 16-Fuß-Fagott, welches zu allerhand neuen Inventionibus dienlich und in der Musik sehr delikat klingt. Und Musik meint immer Kirchenmusik. Also nicht, wenn einfach der Organist alleine spielt, sondern mit anderen Instrumenten. Ja, also er sagt, wenn er das jetzt einbaut, da wird es sozusagen noch delikater klingen. An einer anderen Stelle heißt es dann, in diesem zusätzlichen dritten Manual, dann wünscht er sich ein stillgedackt 8-Fuß, Zitat, so da vollkommen zur Musik akkordiere, also auch ein spezielles Register, was bei Figuralmusik gut zum Tragen kommen würde. Also es ist insgesamt ein sehr, sehr aufwendiger Vorschlag, mit vielen, vielen Kosten verbunden. Bezogen auf das Glockenspiel, was er sich wünscht, da merkt man, das Ganze ist also auch von längerer Hand geplant und mit verschiedenen Leuten schon abgesprochen, heißt, das von den Herrn Eingepfarrten begehrte neue Glockenspiel soll ins Pedal. Also offensichtlich die Eingepfarrten, also die Kirchgänger von der Blasiuskirche wünschen sich das angeblich und sie wollen es auch bezahlen. Ja, also da ist sozusagen eine Art Kofinanzierung schon da, das will er zum Ausdruck bringen. Kurzum, jetzt würde man natürlich denken, riesengroße Forderungen, kostet viel Geld. Jetzt bringt er das praktisch gegenüber dem Stadtrat ein, 2 Wochen nachdem er so toll seine Ratswahlmusik aufgeführt hat. Er hat gute Chancen, aber sicher müssen jetzt erstmal die Behörden Mühlen mahlen.
Könnte man denken.
Könnte man meinen, aber was passiert? Einen Tag später sitzen die Ratsherren zusammen und sagen, mach mal.
So. Also da stimmt ja irgendwas nicht. Ne?
Naja, also ich denke mal gut vorbereitet, aber offensichtlich hat er die echt auf seiner Seite. Offensichtlich weiß er, die schätzen meine Musik und sie sonnen sich auch darin. Und das ist schon, finde ich, erstaunlich. Ja, der ist also gerade mal ein halbes Jahr da. Also wirklich eine wesentliche Vergrößerung, Erweiterung dieses jetzt gar nicht mal so unmodernen Instruments. Also wie gesagt, keine 20 Jahre her, dass eine wesentliche Erweiterung, eigentlich ein Teilneubau vorgenommen worden war. Und dann jetzt doch dieses, und zwar auch wirklich dicke Hose, muss man sagen. Also es kommt gleich in diesem Dispositionsvorschlag an 4. Stelle. Diese Orgel braucht einen 32-Fuß-Subbass, welcher dem ganzen Werk die beste Gravität geben würde. Ja, und du weißt, der 32-Fuß-Subbass, heute würde man sagen, das ist der Subwoofer der Anlage. Ja, also das verleiht so richtig Fundament, Gravität, wie er schreibt.
Und kostet sehr viel Material und dadurch sehr viel Geld. Das ist eigentlich
die Orgel braucht dann auch eine neue Windlade, damit einfach genügend Wind da wirklich überhaupt reinkommt, um dieses Ding angemessen irgendwie zum Klingen zu bringen. Also dicke Forderung, aber offensichtlich so untersetzt, dass er sich sicher sein konnte, die Ratsherren, die wollen das auch. Ihr wollt es doch auch. Und dann haben sie es halt direkt entschieden. Und natürlich das Krasse an der ganzen Geschichte ist, die beschließen es zwar, aber die Fertigstellung wird Bach gar nicht mehr erleben, weil er einfach schon keine 5 Monate später denselben Ratsherrn sagen wird, sorry, ich gehe jetzt doch nach Weimar.
Dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne noch mal zu dieser Disposition was sagen, weil es das erste große Dokument von Bach ist, wo er eine Wunschorgel sich formiert. Kann man das vielleicht als Schablone nehmen für seine Traumorgel? Denn so eine richtige Traumorgel hatte er nie im Leben. Ja? Er hat ja immer irgendwie gesagt, es muss schöner, größer, weiter sein.
Das kann man, glaube ich, sehr wohl sagen. Du sagst auch völlig zu Recht, das erste Dokument von Bach zu einer Orgel. Man muss sagen, tatsächlich auch das früheste erhaltene längere Schriftstück von Bach. Alles, was wir aus der Arnstädter Zeit haben an Dokumenten von ihm eigenhändig, sind schlichtweg kleine Gehaltsquittungen. Aber aus Mühlhausen haben wir eben 2 große Briefe oder Eingaben. Hier aus dem Februar 1708 eben dieser Dispositionsvorschlag, der auch so umgesetzt wurde. Und dann eben 5 Monate später sein berühmtes Abschiedsgesuch. Aber man kriegt hier einen Eindruck natürlich von den hohen spezifischen Kenntnissen, die Bach im Orgelbau hat, aber auch von seiner Hartnäckigkeit und heute würde man sagen Think Big. Ja? Also er will wirklich ein großes Orgelwerk, das auch einer Metropole zur Ehre gereicht hätte in Mühlhausen. Und das Erstaunliche ist, er kriegt es genehmigt.
Mhm. Wer sowas fordert, muss ja auch liefern. Und zwar auch auf diesem Instrument liefern. Haben wir denn irgendwelche Hinweise auf Orgelwerke, die dort in Mühlhausen entstanden sind? Oder wenigstens auf andere Kompositionen, jetzt mal abseits der Kantaten, über die wir schon geredet haben?
Ja, also wenn du da in die Literatur zu Bachs Orgelwerken reingehst, da wirst du Antworten finden und da wirst du Listen finden mit Stücken, die wahrscheinlich in Mühlhausen entstanden sind. Dann wird dir aber auffallen, dass eben zwischen Peter Williams, Jean-Claude Zehnder und Siegbert Rampe und wie sie alle heißen, da durchaus unterschiedliche Auffassungen sind, weil leider Bach das auf seine Manuskripte nicht draufschreibt, wann er die Stücke komponiert hat und für welchen Ort. Und beim Orgelwerk ist ja wieder im Besonderen das Problem, die Dinge sind in der Regel keine Autografe, sondern nur überliefert durch Abschriften von Schülern oder von Enkelschülern oder von Personen aus Bachs Zirkel. Und dann kann man schlechterdings nur hingehen und gucken, naja gut, was erfordert das jetzt für ein Instrument? Kommt das tiefe G drin vor oder das hohe C oder wie auch immer? Und passt das jetzt mehr zu Arnstadt oder zu Mühlhausen oder zu Weimar? Wobei man auch mit so einem Ansatz auf dem Holzweg sein kann, ja. Oder dann eben bestimmte stilistische Eigenheiten. Es gibt eine ganze Latte von Präludien, auch Choralvorspielen, wo wir sagen eher Arnstädter Zeit oder frühe Weimarer Zeit. Wirklich dann die Hand ins Feuer zu legen, dass irgendetwas genau in diesen 350 Tagen in Mühlhausen entstanden ist, das ist ganz schwierig, weil natürlich auch nicht Bach jetzt mit dem Umzug nach Mühlhausen seinen Stil komplett geändert hat. Oder an dem Tag, als er dann in Weimar anfing, eben plötzlich gesagt hat, jetzt komponiere ich mal im Weimarer Stil. Das ist ja alles fließend. Also deswegen, es gibt frühe Orgelwerke und einige, die sich da irgendwie sicherlich gut schicken würden in eine Datierung in die Mühlhauser Zeit. Aber es ist ein Puzzlespiel. Und da wirklich die letzte Sicherheit zu haben, bräuchten wir mehr Quellen und bräuchten vor allem die Originalquellen Bachs, die in aller Regel nicht überliefert sind.
Wie sieht's aus mit dem Hochzeitsquartlibett? Das haben wir hier auch schon mal im Podcast ja einzeln besprochen. Gehört das nach Mühlhausen?
Ja, ich glaube, deshalb datieren wir es nach Mühlhausen, weil es eine Papiersorte ist, die nach Mühlhausen gehört. Also hier ist es ja in dem Fall mal eine Notenhandschrift von Bach selbst. Leider fragmentarisch. Es gibt den Beginn und den Schluss nicht. Deswegen wissen wir auch gar nicht, ob Bach seinen eigenen Namen drüber geschrieben hat oder ob es nicht vielleicht doch die Komposition von jemand anderem ist. Es ist aber seine Handschrift. Und es ist tatsächlich eine Mühlhäuser Papiersorte. Es ist ein ähnliches Papier, wie er verwendet, zum Beispiel für die Mühlhäuser Ratswahlkantate, die im Autograph auch erhalten ist, auch im Originaldruck. Wir haben aus der Tiefen die wunderbare Psalmenvertonung, die eindeutig nach Mühlhausen gehört. Da schreibt er sogar auf dem Titel eben auf Verlangen von Pastor Almer, also den Oberpastor der Marienkirche, in die Musik gesetzt. Da sieht man ein bisschen, was sind die Papiersorten, die er nutzt. Das hilft uns nur bei den Orgelwerken eben auch nicht weiter, weil wir da die Autographe nicht haben. Ja, und wenn der Schüler in, keine Ahnung, Suhl oder in Weimar saß und das dort abgeschrieben hat, hat er natürlich Weimarer Papier genutzt. Aber da ist das Werk natürlich nicht entstanden, sondern das ist schon da gewesen. Also schwierig.
Das bleibt schwierig und wird auch wahrscheinlich sich nie ordentlich lösen lassen, was auch nicht so schlimm ist. Wir hören trotzdem mal kurz rein zur Abwechslung in dieses Hochzeitsquartlibett auf Mühlhäuser Papier. Ob es von Bach ist, wissen wir nicht, aber Bach hat es geschrieben.
Und ob es für seine eigene Hochzeit, die ja in der Mühlhäuser Zeit in Dornheim gefeiert wurde, geschrieben wurde oder für einen anderen Anlass, wissen wir auch nicht. Aber es ist lustig.
Oder wie ist es gemeint?
Was sich von ferner blickt, sagt mir, wie er ein Schloss
herein. Trägt ein großes Rad am Rücken, der Henker muss gestorben sein.
Ei, wie reißt der Kerl so dumm?
Hat einen Trauermantel um. Hat einen Trauermantel um. Ergo tanto instantius, dibimus fugere terrina. Quanto dell'ozius affugiunt, caduca et ava.
Wer in dem Schiffen
will, fiel bei mir erschöpft.
Ich bin aber kein Schiffersfliege,
brauche wieder Mast und Segel, brauche wieder Mast und Segel, brauche wieder Mast und Segel.
Wie man in dem
Ja, mal ein Stückchen aus dem Hochzeitsquartlibett von Johann Sebastian Bach vielleicht. Und dazu haben wir auch ein Podcast schon angefertigt, den Sie gerne nachhören können. Ja, wenn man also so ein bisschen zusammenfasst, der Bach war zumindest kurzzeitig der Shootingstar, der Musikkönig von Mühlhausen, könnte man sagen. Aber im Juni 1708, wir haben das jetzt mehrfach schon angeteasert, überschlagen sich die Ereignisse, denn Bach geht weg aus Mühlhausen nach Weimar. Was ist da genau vorgefallen? Was wissen wir dokumentarisch? Was können wir vermuten?
Also die beste Antwort, die verlässlichste, liefert uns Bach selbst. Am 25. Juni 1708 setzt er sich in Mühlhausen hin und schreibt sein Abschiedsgesuch an den Stadtrat. Und da muss er jetzt natürlich irgendwie den plausibel machen, warum er nach nicht einmal einem Jahr im Amt die Stadt schon wieder verlässt, warum er die Stadt verlässt, nachdem er 5 Monate vorher die gleichen Ratsherren überzeugt hat, für wirklich teuer Geld sein Instrument zu erweitern. Das ist noch nicht fertiggestellt, aber eben in Arbeit. Ja, und da schreibt er Folgendes, soll ich es mal vorlesen?
Bitte, mach mal, das ist ein schönes Dokument.
Ja, natürlich geht es erstmal so los, dass er sich klein macht und sich beim Stadtrat für dessen Milde bedankt, gehorsamsten Dank jederzeit zu erkennen gibt und so weiter. Aber dann schreibt er im Kern Folgendes, und ich zitiere jetzt mal originalen Bach: Wenn auch ich stets den Endzweck, nämlich eine regulierte Kirchenmusik zu Gottes Ehren und ihren Willen nach gerne aufführen mögen und sonst nach meinem geringen Vermögen der fast auf allen Dorfschaften anwachsenden Kirchenmusik und auf besser als all hier fassonierten Harmonie möglichst aufgeholfen hätte und darum weit und breit nicht sonder Kosten einen guten Apparat der auserlesensten Kirchenstücken mir angeschafft, wie nichts weniger das Projekt zu den abzuhelfenden nötigen Fehlern der Orgel ich pflichtmäßig überreicht habe und sonst allerort meiner Bestallung mit Lust nachgekommen wäre, so hat sich's doch ohne Widrigkeit nicht finden wollen, gestalt auch zur Zeit die wenigste Apparence ist, dass es sich anders, obwohl zu dieser Kirchen selbst eigenen Seelenvergnügen, künftig fügen mögte. Über dieses demütig anheimgebende, wie so schlecht auch meine Lebensart ist, bei dem Abgange des Hauszinses und anderer äußerst nötigen Konsumtionen ich notdürftig leben könne. So, mein jetzt müssen Gott, wir mal atmen. Satz, das ist wie der aktuelle Literaturnobelpreisträger. Ja. Ja, der schreibt ja praktisch ganze Bücher nur in einem Satz. Allerdings kann man die lesen und verstehen.
Hier, Bach,
hier kann man dann nach dem vierten Nebensatz nicht mehr verstehen. Aber in dem Teil hat er jetzt erstmal gesagt, also passt auf, Leute. Ich bin euch zwar dankbar, aber schaut her, überall steigt die Qualität der Kirchenmusik, selbst in Dorfschaften, aber hier will sich's einfach nicht fügen. Er hat ja sogar eine kleine Spitze drin. Er sagt nämlich, er hätte dieser Kirchenmusik gern aufgeholfen, aber es hat sich ohne Widrigkeit nicht fügen wollen. Also da ist irgendwie was vorgefallen, würde ich schon sagen. Wahrscheinlich hat er gedrängelt und wurde nicht erhört. Oder andere haben gesagt, das ist unsere Aufgabe und nicht deine. Er sagt zugleich, er hat mächtig investiert. Er hat sich einen guten Apparat der auserlesensten Kirchenstücke angeschafft. Keine Ahnung, was das ist. Wir rätseln. Ist das jetzt Buxtehude? Ist das Pachelbel?
Bach vielleicht?
Ist das Johann Christoph Bach? Sind das
Familie?
Eigene Werke? Und. Ja, und dann als letzter Punkt noch Genöle über offenbar reduzierte Einkünfte, ne? Abgang des Hauszinses, also offenbar so eine Art Wohngeld wird ihm nicht mehr gezahlt und überhaupt ist seine Lebensart so schlecht, also im Sinne von, er kann nur sehr bescheiden dort wohnen, ja, und das ist alles nicht gut. Ja, also das ist jetzt praktisch das Rumgenöle. So, und jetzt kommt praktisch die göttliche Fügung im zweiten Teil des Schreibens. Als hat es Gott gefügt, dass eine Änderung mir unvermutet zu Handen kommen. Also unvermutet hat der liebe Gott nun gefügt, dass jetzt sich ihm ein Tor geöffnet hat. Zweiter Zitat Bach. Da rinne ich mich in einer hinlänglicheren Subsistenz und Erhaltung meines Endzwecks, also die wohlregulierte Kirchenmusik Gott zu ehren, als Endzweck, Lebenszweck, wegen der wohlzufassenden Kirchenmusik ohne Verdrießlichkeit anders ersehe. Wenn bei ihrer hochfürstlichen Durchlauch zu Sachsen-Weimar, zu derer Hofkapelle und Kammermusik das Entree gnädigst erhalten habe. Also die Fügung ist, der Herzog zu Sachsen-Weimar, also Wilhelm Ernst, hat ihn in seine Hofkapelle zu seiner Kammermusik angenommen, also als Mitglied der Hofkapelle. Er sagt gar nicht, dass er auch Hoforganist geworden ist. Würde ja, glaube ich, auch nicht so richtig in Argumentationen passen, weil er sagt ja, was mir hier fehlt, ist die wohlregulierte Kirchenmusik zu Gottes Ehren, die ich als den Sinn meines Lebens, den Endzweck ansehe. Und das ist jetzt aber in Weimar möglich, weil mich der Herzog eben zu einem seiner Kammermusizi bestellt hat. Naja, und deswegen, und so schließt dann das Schreiben, bittet er artig um Entlassung. Und das Interessante ist, also die Ratsherren, die sitzen dann ziemlich schnell zusammen.
Bisschen bedeppert.
Ja, bedeppert. Mhm. Und Meckbach, seine Aussage ist so protokolliert, der sagt, eine schöne Floskel, also wir müssen ihn ziehen lassen, weil er nicht aufzuhalten. Mhm. Ja, also mit anderen Worten, Leute, wir können jetzt machen, was wir wollen. Der gute Bach, der hält sich zu höheren Berufen. Und so haben sie ihn ziehen lassen und haben dennoch die Orgel erweitert. Aber die kam dann eben erst Bachs Nachfolger, seinem entfernten Cousin, diesem Johann Friedrich Bach, zugute, der dann das Amt übernommen hat.
Wir werden gleich nochmal zurückblenden, wie es mit Bach und Mühlhausen weiterging, mit dieser Beziehung, die ja noch ein bisschen bestand. Mhm. Aber mich würde natürlich die Gegenseite interessieren, was ist denn in Weimar passiert? Auf welche Weise ist der Bach denn nach Weimar gekommen? Gibt es da irgendwelche Vermutungen? Die Stelle ist ja nicht ausgeschrieben gewesen, denn der alte Organist Effler lebte ja noch. Und Bach tut jetzt in diesem Abschiedsgesuch da in Mühlhausen, als sei das so ein bisschen vom Himmel gefallen, diese Stelle. Aber so kann es ja nicht gewesen sein. Wie ist er wieder zurückgekommen nach Weimar? Man kannte ihn ja noch als Lakai ein paar Jahre vorher. Also er war nicht unbekannt, aber das kann ja nicht alles gewesen sein.
Ja, also leider geben uns da die Archivalien des Hofes keine so richtige Antwort. Da kann man nur ersehen, dass eben am 14. Juli der neu angenommene Hoforganist zu Mühlhausen jetzt irgendwie 10 Gulden als Antrittsgeschenk bekommt. Aber da hat er ja schon längst artig um Entlassung in Mühlhausen gebeten. In Fingerzeig liefert uns wieder mal der Nekrolog, also der Nachruf, verfasst von Karl Philipp Emanuel Bach auf den Vater aus dem Jahr 1754. Und da heißt es, im Jahr 1707 wurde er zum Organisten an der St. Blasius-Kirche in Mühlhausen berufen. Allein diese Stadt konnte das Vergnügen nicht haben, ihn lange zu behalten. Denn eine im folgenden 1708. Jahre nach Weimar getane Reise und die daselbst gehabte Gelegenheit, sich vor dem damaligen Herzoge hören zu lassen, machte, dass man ihm die Kammer- und Hoforganistenstelle in Weimar antrug, von welcher er auch sogleich Besitz nahm. Mhm. Ja, also mal wieder kam, sah und siegte. Ja,
steht da jedenfalls so drin.
So steht's drin, also ähnlich Arnstadt, nur dass jetzt hier nichts irgendwie von einer Orgelprüfung steht. Also irgendwie vielleicht eingerührt, dass er sich am Weimarer Hof hat hören lassen können. Ich meine, die Situation dort ist ja die, nach wie vor der eigentliche Hoforganist, Johann Effler, ist wirklich alt inzwischen. Der ist Baujahr 1634, ich glaube im August hatte er Geburtstag. Das heißt, der geht jetzt stramm auf die 74 zu und ist auch daran interessiert, in Pension zu gehen. Also gewissermaßen vielleicht einen Teil seiner Bezüge noch zu kriegen, aber einen anderen irgendwie die Arbeit machen zu lassen. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er den Bach weiterhin beobachtet hat. Er hat ihn ja schon damals 1703 offenbar ins Spiel gebracht, eben für Arnstadt, ihn statt seiner wahrscheinlich dazu dieser Orgelprüfung geschickt. Es ist so, dass auch in Weimar an der Schlosskirche ein großer Orgelumbau im Gange ist, 1707, 1708. Vielleicht ist die Orgel auch gerade fertiggestellt worden und Bach konnte auf dem neuen Instrument brillieren, kann alles sein.
Vor dem Herzog
ja,
auch.
Vor dem Herzog, aber einen richtigen Beleg haben wir nicht. Fakt ist aber, offensichtlich hatte er die Weimarer so begeistert, dass sie sich gesagt haben, na das wäre doch mal jetzt der richtige Nachfolger für den Effler, zumal wir ihn ja schon kennen. Inzwischen hat er sich auch die Hörner abgestoßen in Arnstadt und in Mühlhausen und daraufhin hat er praktisch diese Anstellung bekommen. Und zwar letztlich zweigleisig, er ist Hoforganist und Kammermusikus, das heißt eben, er ist zugleich neben seiner Arbeit auf der Orgelbank verantwortlich als der Spieler von Tasteninstrumenten bei der allgemeinen Hofmusik. Und das ist sowohl in der Kammer beim Herzog als bei großen repräsentativen Anlässen. Und man muss sagen, da hat er jetzt, würde ich schon sagen, den Gipfel erreicht, was jetzt Organistenstellen in Thüringen betraf. Da war der Hoforganist in Weimar vielleicht noch vergleichbar mit der Hoforganistenstelle in Gotha einfach der repräsentativste, bestbezahlte Posten.
Also sehr schnell nach oben gekommen in wenigen Jahren. Und wir schauen in unseren Episoden natürlich demnächst auch ganz ausführlich auf die Weimarer Zeit. Das wird schätzungsweise 10 bis 12 Episoden hergeben, diese Zeit. Dazwischen machen wir aber auch wieder ein paar Werke, die wir hier extra betrachten. Am Schluss dieses Podcasts möchte ich aber gern, wie schon angekündigt, nochmal zurück nach Mühlhausen blicken. Wir hatten schon gesagt, er hat noch ein oder vielleicht sogar zweimal die Ratswahlkantate komponiert. Und hat auch sonst noch Verbindungen nach Mühlhausen gehalten. Das heißt, es gab durchaus freundschaftliche Beziehungen dort. Also er muss sich auch wohlgefühlt haben.
Ja, unbedingt. Und der behält diese Beziehungen bei. Also der schönste Beleg ist am 29. Dezember 1708. Also Bach ist inzwischen ein halbes Jahr in Weimar eingezogen. Lässt er das erste gemeinsame Kind mit Maria Barbara taufen, Katharina Dorothea Bach. Und die Kirchenbücher verraten uns, der erste Pate ist Herr Dr. Georg Christian Almer, seines Zeichens Oberpastor an der Marienkirche in Mühlhausen. Also da ist offensichtlich noch eine ganz enge Beziehung da. Und wenn wir nochmal weiterschauen, im Jahr 1710, 2 Jahre später, kommt ja dann das nächste Kind zur Welt, Wilhelm Friedemann Bach, getauft am 24. November 1710. Erster Pate ein gewisser Baron von Lünker, der gehört zur High Society des Weimarer Hofs. Die zweite Patin, Anna Dorothea Hagedornin, ist schlichtweg eine Tochter von dem Pastor Almer,
den wir gerade hatten.
Und jetzt der dritte Pate, Herr Friedemann Meckbach. Das ist der Sohn vom regierenden Bürgermeister in Mühlhausen, also dem Dr. Konrad Meckbach. Und von dem Friedemann Meckbach hat der Friedemann Bach auch seinen Vornamen bekommen. Also da sind wirklich noch enge freundschaftliche Beziehungen ganz offensichtlich vorhanden. Und ich denke immer so bei mir, Mensch, das ist so eine Spur, also sowohl der Bach und die Meckbachs, als auch der Bach und die Almers, das müsste man mal noch irgendwie versuchen, tiefer zu recherchieren anhand einerseits, ja, natürlich Familiengenealogie, aber eben auch, wenn das vielleicht für ihn wirklich auch so eine Art theologischer Berater gewesen ist, ja. Und er muss ja wirklich eine ausgeprägte Liebe für Kirchenmusik gehabt haben, sonst hätte er den Bach nicht explizit darum gebeten, den 130. Psalm in Musik zu setzen, aus der Tiefen. Ja, und dann auch auf diese zauberhafte Weise in Verbindung mit diesem Choral da in den beiden Binnensätzen, im 2. und 4. Satz, also in den groß angelegten Arien. Wer weiß, was der uns alles erzählen könnte über den jungen Bach und wer weiß, wo da noch was schlummert.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.